Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Stefan Jagenteufel, Gastgeberin ist Andrea Seeger. Stefan Jagenteufel, Sie sind Verwalter des Staatsparks Fürstenlager in Bensheim-Auerbach und des Prinz-Georg-Gartens in Darmstadt. Zwei grundsätzlich verschiedene Parkanlagen. Als Verwalter sind Sie Kaufmann, Personalchef, Gastgeber und Planer. Sind Sie eigentlich auch Gärtner?
Das war mal mein ursprünglicher Gedanke, genau. Also ich hatte meinen Gärtner gemacht, einen Blumen- und Zierpflanzengärtner. Und eigentlich ist das auch ein Gärtnerjob, der mittlerweile aber sehr viel mit Verwaltung zu tun hat und nennt sich heute auch Eventmanagement und so, solche Sachen.
Sie haben also was Richtiges gelernt?
Ja.
Gärtner. Wollten Sie das schon immer machen? Arbeiten Sie gern mit Blumen oder was war der Hintergrund für diesen Berufswunsch?
Ich habe damals als Schüler ziemlich viele Jobs gemacht in verschiedenen Bereichen, weil ich wusste, ich wollte irgendwas Handwerkliches machen und hatte auch mal die Vision, Radio-Fernsehtechniker zu werden. Das dauerte so eine knappe Woche und bin dann über die Schreinerei, also Schreinerwerkstatt, Zimmermann. Das hat mich sehr stark interessiert. Das war gestalterisch sehr anspruchsvoll. Und bin dann aber im 11. Schuljahr, genau, da wurde die Lehrstelle in Bad Homburg frei, im Schlosspark Bad Homburg. Und das war so vielfältig in der historischen Parkanlage, wurde viel gemacht und dann habe ich diese Lehre gemacht.
Und jetzt sind Sie mehr Verwaltungschef als Gärtner, nehme ich an. Wir kommen im Laufe der Sendung noch drauf, was Sie im Einzelnen machen. Sie sind Angestellter der landeseigenen staatlichen Schlösser und Gärten Hessen, arbeiten also im Auftrag des Landes für seine Bewohner. Ihr Auftrag, die Parks nach historischer Vorlage neu zu gestalten, die Fürstenlager-Neugestaltung, sagen Sie, soll in rund 10 Jahren abgeschlossen sein. Kann man das überhaupt so festlegen? Gibt es da einen Fixpunkt, dass ich sagen kann, in 10 Jahren sind wir fertig?
Naja, also ganz kann man das nicht sagen. Also in der Regel ist es so, dass man 20, 25 Jahre braucht für so eine Parkanlage, rein theoretisch, von allem drum und dran. Und ich mache das jetzt halt schon ein paar Jahre und weiß, okay, wenn ich den Betriebshof fertig habe und die Technik stimmt und das Team funktioniert, dann kann man verschiedene Projekte forcieren. Und man muss halt dementsprechend auch Gelder besorgen. Das ist so das Schwierigste eigentlich.
Ach, und Sie machen auch noch Fundraising?
Ja, sicher. Also der Staat hat nicht so viel Geld.
Und ach, Sie sagen, wir brauchen jetzt 200.000, dann gibt der Staat.
Ach nö, das wäre schön, ne? Also so schnell geht das nicht. Da muss man verschiedene Leute ansprechen und Projekte vorstellen. Bei den richtigen Leuten auch nachfragen und dann kann man das Geld schon besorgen, in der Regel.
Das heißt, es ist nicht so, dass Ihr Auftrag ist, schaffen Sie es wieder nach historischem Vorbild. Und dazu haben Sie jetzt 20 Jahre Zeit und so viel Geld. So ist es nicht.
Na, ich muss das jedes Jahr wieder neu beantragen. Also es gibt in verschiedenen Bauabschnitten, ich mache ja auch Bauunterhaltung, für Gebäude ist ein anderes Geld, andere Titel, als jetzt für die rein gärtnerische Unterhaltung, die Alleebäume kaufen oder Maschinen und Gerät für die Arbeiten. Und Personaltitel sind ja auch wieder ganz, ganz andere Gelder. Das hat sich jetzt ein bisschen vermischt, weil ja die Kameralistik weggefallen ist, also das frühere Buchführungssystem. Und heute geht das ja alles mit groß online mit SAP und da verwirrt das alles so ein bisschen. Und man muss halt jetzt die Gelder auf anderen Wegen beantragen bei verschiedenen Leuten und das fließt zusammen.
Das heißt aber umgekehrt, ich wende das jetzt mal ins Positive. Als ich mich für die Sendung vorbereitet habe, habe ich gedacht, naja, das Land Hessen hat nicht mehr so viel Geld, die Kommunen haben überhaupt nicht mehr so viel Geld und die Länder auch nicht. Das könnte ja sein, dass man große Ziele hat und dann das Land Hessen sagt, nee, also wir brauchen das Geld für die Bildung, für so einen Park geben wir jetzt nichts mehr. Davon sind Sie ja dann völlig unbelastet.
Nee, man muss schon drum kämpfen, ne? Also es ist völlig klar, der Staat sagt, warum sollen wir diese Parkanlage wie Fürstenlage zum Beispiel sanieren? Es sind bis jetzt 16 Millionen reingeflossen Und ich bräuchte es mal so 4, 5 noch und dann wäre das richtig schön und toll zu machen. Man muss halt auch beachten, dass wir hier historisches Gut und historisches Erbe des Landes bewahren, präsentieren. Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Das ist nichts anderes als ein begehbares Museum, das halt in der Natur draußen liegt.
Stefan Jagenteufel, wie viel Historiker steckt denn in Ihnen? Denn Sie versuchen ja, die Parks detailgetreu wieder herzurichten.
Sagen wir mal so, da bin ich mehr der Praktiker. Also ich arbeite an den Parkpflegewerken mit. Wir schreiben ja ein Parkpflegewerk. Das gibt es ja erst seit 40 Jahren ungefähr, die Gartendenkmalpflege. Und dieses Parkpflegewerk wird erarbeitet. Es wird ein Zustand definiert, der wiederherstellbar ist, wovon wir die meisten Spuren noch gefunden haben. Sei es durch Grabung, sei es durch alte Pläne, durch Überlieferungen, Gedichte, fließt alles zusammen.
Das heißt, es bezieht sich nicht nur auf Pflanzen, sondern auch auf Bauwerke?
Auf Bauwerke, auf Farbgestaltung. Zum Beispiel die Gouachen, also die Zeichnung von Ernst August Schnitzspahn. Das ist ein ganz berühmter Theatermaler von damals gewesen. Der malte, oder es gibt ein schönes Buch von ihm, Darmstädter Bauten um 1850. Und er hat es so detailgetreu gemalt, dass wir zum Beispiel die Farbgebung am Brettlackschen Haus in Darmstadt, im Prinz-Georg-Garten oder das Porzellanschlösschen, noch Farbreste so gefunden haben, wie er das auch malte. Das heißt, es ist eine sehr, sehr gute Vorlage. Und dann kann man auch sagen, okay, diesen Zustand können wir wieder herstellen.
Das bei den Farben kann ich mir das noch gut vorstellen. Aber müssen Sie sich denn nicht dann und wann dem Zeitgeist anpassen, vielleicht aus einem Sachzwang heraus, weil es diese Pflanze, die es damals da gab, die existiert einfach nicht mehr. Gibt es sowas?
Ja, das passiert schon. Wobei wir versuchen natürlich, auch alte Sorten wieder zu bekommen. Also die Obstbäume im Prinz-Georg-Garten, also es sind 564 Obstbäume, die habe ich in ganz Europa zusammengesucht oder wollte sie überall nachgefragt nach diesen alten Sorten und habe sie per Zufall dann um die Ecke in Dieburg gefunden. Und das war eine aus Generation heraus ein Baumschulgärtner, der das immer wieder von seinem Opa, Großopa weiter veredelt hatte. Und das ist ein glücklicher Zufall, wenn ich diese Sorten dann so bekomme.
Herr Jagenteufel, wie können wir uns das vorstellen? Sie gehen dann auf die Suche per Internet oder schreiben Sie in aller Welt Menschen an, von denen Sie meinen, sie hätten alte Apfelbäume oder wie ist das?
Also Internet gab es damals noch nicht so richtig. Mittlerweile ist das wesentlich einfacher geworden. Es spricht sich rum, es gibt so eine Fachwelt. Also ich war früher auch mal im Arbeitskreis für historische Erhalt historischer Orangerien und Zitruskulturen. Und man tingelt natürlich so durch viele Parkanlagen. Also Urlaub heißt, ich gehe mir irgendwo eine Parkanlage anschauen. Und ganz wichtige Sache. Und dann schließt
das wollte ich Sie auch fragen. Wie verbringen Sie eigentlich Ihren Urlaub? Gehen Sie auf die Suche nach Pflanzen oder machen Sie da was ganz anderes und sagen, ich möchte eigentlich im Urlaub jetzt gar nichts mehr mit Historie und Pflanzen und Parks zu tun haben?
Nee, das geht nicht. Also wenn Sie so eine Außenstelle leiten und so eine Parkanlage sanieren, ist auch nach meiner Meinung muss man auch da drin wohnen. Ich wohne also immer in meinen Parkanlagen. Und ich muss den Park zu jeder Tag-Nacht-Zeit erleben. Zu der Stimmung auch, ganz wichtig. Und meine Urlaube, Gott, also im Sommer geht sowieso kein Urlaub, das ist dann eher Winterzeit. Und im Sommer ab und zu eine Motorradtour, mit einem sehr guten Freund mache ich das. Und der muss sich dann mindestens 1, 2 Parkanlagen mit mir anschauen, das ist ganz klar.
Doch schon, und die Familie muss auch mit wahrscheinlich.
Das war früher mal so, genau. Also mein Sohn ist jetzt 19, das ist schon ziemlich rum jetzt. Also jetzt habe ich wieder Zeit zum Reisen, ja.
Also schon auf der Suche nach Parkanlagen, gucken, wie andere das machen.
Ja, man muss immer Vergleiche ziehen. Das ist ganz wichtig. Und man kann auch Arbeitstechniken sich auch anschauen. Wie machen die Potsdamer das oder Dresden oder die Bayern? Also ich war sehr viel in Bayern unterwegs. Funktioniert das, harmoniert das? Man nimmt überall etwas mit und baut sich aber trotzdem seinen eigenen Stil auf. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Der Park Fürstenlager ist riesig, hat 42 Hektar. Das ist der drittgrößte, glaube ich, in Hessen, der drittgrößte Park.
Die 42 Hektar stimmen jetzt nicht mehr ganz. Das sind mittlerweile 46 Hektar.
Weil größer wir Stadt
von, ja, genau. Mhm. Und es ist die zweitgrößte Parkanlage in Hessen durch die Fusion von Wilhelmshöhe und Karlsau in Kassel. Das ist eine Parkanlage geworden. Und dann rutscht praktisch die südlichste Anlage, nämlich das Staatspark Fürstenlager, an zweite Stelle.
Also das zweitgrößte die zweitgrößte Anlage in Hessen. Wie bewegen Sie sich da eigentlich fort? Ich nehme ja an, nicht mit dem Pferd, sondern mit dem Allradjeep oder dem Trecker. Oder gehen Sie zu Fuß? Wie machen Sie das?
Da können Sie nicht mehr zu Fuß loslaufen. Also es wird schon viel mit Fahrzeugen gefahren, also VW-Transporter und verschiedene Schlepper. Das muss schon sein, ganz wichtige Sache. Ich selbst laufe mindestens 3-mal in der Woche eine Runde zu Fuß Und das sind 6,2 Kilometer insgesamt, also ein Grenzgang nenne ich das immer. Und da muss man schon auch mal, das muss man auch machen, also zweimal mindestens. Wenn man Glück hat, am Sonntag nochmal, und dann muss man beobachten, wie entwickelt sich der Park und wo laufen die Menschen, und ja, dann muss man Ideen entwickeln.
Also Sie streifen mehr, wenn ich das jetzt richtig verstehe, zu Fuß durch den Park?
Ja, also ich fahre eigentlich so gut wie nie durch den Park.
Wie sieht denn eigentlich so ein Tag in Ihrem Leben aus? Sitzen Sie mehr am Schreibtisch, versuchen Menschen in Sitzungen zu überzeugen, dass doch das richtig gut ist und Sie dafür Geld geben sollen? Oder schmeckt es bei Ihnen doch ein bisschen mehr nach Freiheit und Abenteuer im Gelände?
Also Büro ist eine ganz nette Angelegenheit. Die halte ich durchaus auch mal 1-2 Stunden durch. Aber ansonsten muss ich raus. Das ist einfach so. Also einmal mit den Mitarbeitern. Der Tag geht um 5:30 los und hört so um 7, 8 Uhr ungefähr auf. Das Geld in Sitzungen zu besorgen, das funktioniert eigentlich so nicht. Sondern man trifft sich auf irgendwelchen Empfängen oder Vorstellungen, und da muss man die richtigen Leute ansprechen oder man muss immer einladen zu einem Rundgang durch die Parkanlage. Jetzt hat man den Staatssekretär da oder mal eine Ministerin einladen, und da muss man zufällig Projekte haben, die da gerade anfangen oder was Schönes darstellen, und dann funktioniert das auch.
Laden Sie auch mal Firmenvertreter ein?
Und ja, ich habe jetzt eine Präsentation zum Beispiel von einem sehr großen Hersteller, Gerätehersteller, die kommt im September. Und die kamen halt ins Fürstenlager, waren total begeistert, und dann wird für die auch mal ein bisschen was arrangiert. Ein paar Bäume liegen dann da zum Ummachen und Gras lässt man mal stehen, und dann brauchen die eine Präsentation, und dann kann man günstig an Geräte kommen zum Beispiel.
Haben Sie eigentlich privat auch einen Garten?
Nein, habe ich nicht mehr. Also ich habe so einen kleinen Garten im Staatspark Fürstenlager an meinem Haus, das ist das Verwalterbau, 1735 gebaut. Und da ist ein kleiner Hof dran mit einem kleinen Garten, habe ich meine Kräuter, weil ich koche sehr gerne und habe Kräuter und Gemüse und Salat und eine kleine Wiese zum Federball spielen, und das reicht.
Viele Menschen haben ja auch gar keinen eigenen Garten, also da sind Sie nicht alleine, wobei Sie ja das große Areal vor der Tür haben. Sind denn für Menschen, die keinen eigenen Garten haben, diese öffentlichen Gärten und Parks besonders wichtig?
Absolut. Also man sieht es an städtischen Parkanlagen. Als Beispiel nehmen wir vielleicht mal den Herrengarten in Darmstadt. Der ist im Sommer absolut übervölkert. Die Wiesen liegen voll. Leider halt auch sehr viel Müll bleibt dann dort liegen. Bei mir, der Prinz-Georg-Garten, ist eher so eine kleine Oase, so eine Enklave innerhalb dieses städtischen Wesens, wo die Leute sich zurückziehen, und der sehr gepflegt ist. Und das ist auch ganz wichtig. Je gepflegter die Anlage ist, umso erhabener gehen die Leute durch und passen auch darauf auf, dass es so bleibt.
Gärten und Parks haben ja, wie Friedhöfe übrigens auch, finde ich, eine Funktion, man kann sich zurückziehen. Es sind Oasen, gerade in den Großstädten, Einkehr, Stille, man hört die Vögel zwitschern. Ich frage mich immer, nutzen junge Leute das eigentlich heute auch noch als Rückzugsmöglichkeit, oder legen die gar keinen Wert mehr drauf?
Ja gut, junge Leute, also spätestens wenn das erste Kind da ist, dann nutzen sie diese Gartenanlagen auf jeden Fall. Also in Darmstadt zumindest. Mein Sohn selbst, klar, der ist dort aufgewachsen, und seine Freunde halt auch, das, von daher nutzen die das auch. Es kommen aber immer mehr Leute zurück, die aus dem hektischen Treiben der Innenstadt doch wieder rausgehen und mal auf einer Bank sitzen. Ich habe jetzt diese Lesestube eingerichtet im Brettlackschen Gartenhaus, die sehr gut angenommen wird. Viele Leute lesen dort, die Studenten kommen.
Das heißt, es ist ein Ort, Rückzugsmöglichkeit, Bänke, um zu lesen.
Genau.
Wir machen da gleich weiter. Ich wollte mal ein bisschen allgemein was über Grünanlagen überhaupt von Ihnen hören, wie das funktioniert. Wir kommen nach einer Wunschmusik, die Sie sich gewählt haben, zur speziellen Bedeutung des Fürstenlagers in Bensheim-Auerbach. Das hat ja auch eine Geschichte, das Ganze. Denn sonst würden Sie sich nicht so viel Mühe geben, das alles wiederherzustellen. Sie haben sich gewünscht, ein Tango. Sind Sie Tango-Liebhaber? Tanzen Sie Tango?
Sagen wir mal so, ich bin sehr gerne in Buenos Aires, also ich liebe Argentinien und Mexiko, also das ist so meine Reisewelt eigentlich. Und er drückt für mich sehr viel aus. Tango, ein Vergesta Tango ist auch, ja, ist für mich absolute Lebensfreude.
Gewünscht haben Sie sich von Goten Project, spricht mir das so aus?
Ja.
La Revancha del Tango, da hören wir jetzt mal von der CD den Track 5.
Silence.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Stefan Jagenteufel, dem obersten Verwalter des Prinz-Georg-Gartens in Darmstadt und dem Fürstenlager in Bensheim-Auerbach. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Herr Jagenteufel, das Fürstenlager umfasst 46 Hektar, haben wir gelernt, nicht mehr 42 Hektar, es hat sich ein bisschen vergrößert. Es hat viele verschlungene Pfade, mehr als 8000 Bäume. Jetzt werden Sie gleich sagen, es sind 8400. Jede Menge Steilhänge und einen felsigen Untergrund. Es gibt doch leichteres Gelände, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also im Ried draußen wäre die Anlage dreimal so groß dimensioniert überhaupt keine Arbeit gewesen, sie damals zu bauen. Das ist auch das, was mich an dieser Anlage schon immer fasziniert hat. Ich wollte sie eigentlich nie dort arbeiten, weil es mir viel zu steil war vom Arbeiten her. Also ich kenne die Anlage jetzt auch seit 29 Jahren. Aber sie bietet so viel Reize, dass mich das immer mehr fesselt. Also ich muss da immer mehr reinkommen, wohne jetzt auch intensiv dort. Und ich habe mich immer gefragt, warum muss man in diesen Steilhang reinbauen? Also es sind nur Schwierigkeiten.
Ja, warum?
Genau.
Sagen Sie es uns.
Weil einfach die Erlebniswelt so dermaßen hoch ist. Ich hatte mal 2 Jahre in Biebrich geleitet, Schlosspark Biebrich in Wiesbaden. Das ist ja auch eine schöne Anlage von Ludwigsgell, seine letzte Anlage, 28 Hektar meine ich, 30 Hektar sowas. Die ist einfach nur flach. Die ist schön, große Wiese, flach, ein See, eine Ruine. Aber
heißt,
man
in ihren
sieht
Augen
von
langweilig.
Hier, ja, man sieht von vorne nach hinten und das ist, ist nicht so spektakulär. Und das Fürstenlager, geht einen Hang an, ist außer Atem, bleibt stehen, verweilt, guckt und auf einmal sieht man völlig andere Blicke. Und spätestens, wenn man die 114 Meter Höhenunterschied hinter sich hat und dann über den Odenwald schaut, dann sieht man in diesen Odenwald hinein diese Hügelwelt, die mich immer wieder an die Toskana erinnert. Und das ist schon was sehr Schönes.
Wenn wir noch ein bisschen mehr Sonne hätten, wäre es noch schöner.
Ja, die Bergstraße ist ja nun schon reichlich belohnt mit 820 Sonnenstunden im Jahr. Das geht ja schon einigermaßen.
Die Geschichte des Fürstenlagers begann mit Mineralquellen in der Nähe Auerbachs. Also als Kurbad, ist das richtig?
Ah, es sollte mal ein Kurbad werden, sagen wir mal so. Das Wasser, das dort gefunden wurde, das heilte erstmal den Landgrafen damals. Von daher war es das gute Wasser.
Aber heilte das wirklich? Oder?
Ach, so für ein paar Jahre hat es gereicht, ja. Mhm. Dann wurde aber festgestellt, dass es doch nicht so toll ist. Dieser Gedanke des Kurbades wurde auch aufgrund finanzieller Dinge zurückgestellt. Und man merkte dann aber, dass die Luft dort immer besser wird. Und dann hat sich das praktisch in einen Luftkurort umgewandelt.
Aber erst als Landgraf Ludwig VIII. Höchst selbst zur Kur anreiste und von seinen Leiden genas, ja, genau. Begann der Ausbau des Lagers. Das war 1767. Mhm. Was bedeutete das denn für Auerbach? Auerbach, nehme ich an, war damals winzig klein.
Ja, denke ich aber auch. Ja. Und das bedeutete, dass angefangen wurde, dort Wirtschaftsgebäude zu errichten. Das war meistens Fachwerkbauweise, ausgemauert mit Lehm und Stroh, später dann mal mit Stein. Man sollte sich vor Augen halten, dass der Gedanke des englischen Landschaftsgartens, eben dieser Gedanke der Ornamental Farm, so nennt sich das, also das belebte Gut, dort praktisch praktiziert wurde. Wir haben in Deutschland, oder in Kasseldorf-Mulang oder in Schönbusch haben wir auch praktisch eine Art Dorf im englischen Landschaftsgarten. Das waren aber alles nur Staffagen. Die wurden niemals richtig genutzt, während das Fürstenlager von Anfang an auch wirklich belebt wurde, richtig bewirtschaftet wurde. Und das ist das Interessante am Fürstenlager.
Wenn der Erbprinz Ludwig kam und die Erbprinzessin Luise, habe ich gelesen, reisten dann 90 Personen mit, wenn die in die Sommerfrische kamen.
Ja.
Wozu brauchten die denn 90 Bedienstete?
Naja, es waren sogar teilweise 113 gewesen, je nachdem, welches Jahr gerade da war. Mhm. Die Bediensteten, die hatten Knechte, das war der Lampenmensch, der Kerzenmensch, der musste die Kerzen anmachen. Dann kamen die Weißbinder, die Gärtner, die Putzfrauen, das Weißzeughäuschen. Das war schon ein großer Aufwand. Also man lebte ja schon auf adligem Fuße. Und es sollte aber alles dörflich aussehen. Also brauchte man auch alles. Man hatte eine eigene Meierei und Konditorei, Köche.
Das heißt, man hat nicht die Menschen im Dorf gefragt. Also einen Weißbinder hätte man ja auch einen Auerbacher Weißbinder nehmen können. Sondern hat einen Weißbinder extra mitgebracht.
Ja, teilweise reisten die schon vor, weil die Gebäude mussten ja hergerichtet werden. Das Fürstenlager ist ein V-förmiges Tal, das im Winter keine Sonne abbekommt. Also die Sonne geht so von Mitte Oktober, Ende Oktober bis Mitte März kommt die Sonne nicht über die Hänge. Und von daher ist es sehr schattig und durchaus auch feucht. Deswegen ist man im Winter nach Darmstadt gegangen, ne? So wie man das heute auch macht. Also im Winter wohne ich auch nicht unbedingt draußen, sondern bin dann eher mehr in Darmstadt.
Ach ja.
Ach ja, doch.
Und wie ging es dann weiter mit dem Fürstenlager? Irgendwann zogen sich die Herrschaften zurück, aber das Fürstenlager blieb.
Das Fürstenlager blieb und wurde immer beliebter, auch für verdiente Bürger, die dort rauskommen durften, um dort ihre Kur zu verbringen. Mittlerweile ist es so, wir haben das Prädikat Luftkurort. Das ist der einzige Luftkurort an der Bergstraße auf 42 Kilometer Länge. Und dieses Prädikat muss alle 10 Jahre wieder geprüft werden. Wir hatten das jetzt vor 2 Jahren gerade gemacht. Da werden Luftmessungen gemacht und man muss bestimmte Kriterien einhalten. Und wird auch immer beliebter. Also auch heute ist das Fürstenlager mit gut 600.000 bis 700.000 Besuchern stark frequentiert. Das ist so ein kleines Aushängeschild auch an der Bergstraße.
Nach dem Ersten Weltkrieg ging der Park in den Besitz des Landes Hessen über. Geld war keins da. Dann lag das wahrscheinlich brach.
Ja, es war unter der Forstverwaltung. Also der Forst war sehr lange drin gewesen. Und der Forst verfolgt natürlich völlig andere Grundsätze. Dort wurde halt aufgeschult, Buchen. Also ganz viel Buche bringt am meisten Geld. Und die Kriterien der historischen Parkanlage sind für den Forst absolut uninteressant.
Ja, klar.
Und als der Park dann in die Verwaltung überging, ich glaube 47 war das, dann hat man angefangen, die Denkmalpflege war in ganz jungen Jahren. Und auch die Parkverwalter verfolgen mitunter ihre eigenen Stile. Weil sie auch sagten so, gibt es überhaupt noch die alten Pflanzen? Es gab in der Denkmalpflege oder sagen wir in der Gartenunterhaltung in den Jahren 60 bis Ende 70, Mitte 80 sehr, sehr viele gestalterische Freiheiten. Das sind genau die Fehler, die wir heute wieder umbauen. Zum Beispiel, wenn der Trend war, Schneebären zu pflanzen, also Symphoricarpus, das ist eine Straucharart, Knallerbsensträucher heißen die auch.
Ja, kenne ich von früher.
Und,
haben wir gerne mitgespielt.
Das war so eine Trendpflanze und die ist dann in allen Parkanlagen überall gewesen und hat historisch überhaupt keine Bedeutung. Also ich habe sie jetzt alle wieder entfernt oder bin dabei, noch die Reste wegzumachen, um eben wieder auf die frühere Gestaltung zurückzugehen. Deswegen ganz wichtig ist dieses Parkpflegewerk für uns.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wechselte der Park in die Obhut, ich habe das vorhin schon gesagt, in die Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten, heute mit Sitz in Bad Homburg. Aber damals in der jungen Bundesrepublik fehlten ja zunächst mal Wohnungen. Also wer hatte denn da überhaupt Sinn für einen abgewirtschafteten Park? Das musste ja erst entstehen.
Ja, sicher. Aber die Wohnungen wurden ja auch immer vermietet. Dort wurden ja auch ganz viele. Wir hatten ja auch eine kleine Jugendherberge dort.
Nein, ich meine die Wohnung überhaupt. Die Wohnungsnot war groß und dann war der Fokus natürlich, wir müssen Wohnungen bauen überall. Und ein Park, der war jetzt nicht so im Fokus nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, aber die Gebäude wurden schon regelrecht vermietet. Also wurden sehr viele Familien untergebracht, die sonst keine Plätze hatten. Oder eben aus dem Konditoreibau waren eine Jugendherberge geworden bis in die Ende 60er Jahre. Und also es wurde immer konsequent genutzt, auch von den Auerbacher Bürgern dann.
Sie sind, glaube ich, seit Januar 2005 verantwortlich für den Park. Sichtbares Zeichen, die 52 Papierkörbe, die mal auf dem Gelände standen, haben Sie einkassiert. Warum denn das?
Naja, also das ist, jeder hat ja so seine Eigenheiten. Ne?
Jeder hat seinen Stil.
Ja, genau. Also ich habe im Prinz-Georg-Garten habe ich 20 Bänke. Dort stand auch an jeder Bank ein Papierkorb. Das war Usus, das musste so sein. Und ich habe mich eben gefragt, warum muss das eigentlich sein? Und der Prinz-Georg-Garten ist ja nun überschaubar. Es ist ja die kleinste Anlage, zwar mit den meisten Pflanzen, aber immerhin die kleinste in Hessen. Und habe die einfach abgeschafft. Das war vor, ich glaube, 15 Jahren oder so. Ja, so darum. Und das geht. Das war so ein halbes Jahr Überzeugungsarbeit mit den Studenten und den Leuten, weil sie so gewohnt waren, ihr Papier liegen zu lassen. Die Menschen nehmen es mit. Und im Fürstenlager war das so, ich habe das ein Jahr beobachtet, das mache ich mit jeder Parkanlage, mit den Mitarbeitern, eine Saison mal mitarbeiten und zu gucken, was kann man denn ändern. Und da haben die Arbeiter 2,5 Stunden in der Woche verbracht, nur um die Mülleimer zu leeren. Ne? Also jedes Fahrzeug muss dann jeden Weg erfahren, jede Bank. Und sie werden auch auf keiner alten Zeichnung einen Papierkorb neben einer Bank finden. Das gab es damals nicht. Und da muss es auch heute gehen.
Geht's?
Geht wunderbar. Also im Prinz-Georg-Garten haben wir pro Woche vielleicht 2,5 Liter Müll rumliegen. Im Fürstenlager ähnlich, wobei der ja wesentlich größer, also 23 Mal so groß ist. Es geht durchaus. Man muss die Leute überzeugen. Ich habe am Anfang der Parkanlage einen Papierkorb und am Ende ist doch am Hotel, am Kiosk ist eins. Und ja, die Leute haben ihren Rucksack dabei. Das Fürstenlager, dort leben auch Menschen oder wandern sehr viele Menschen, die wirklich in die Natur wollen. Es ist auch ein Durchgangsweg zum Felsenmeer. Und jeder hat seinen Rucksack dabei und dann kann man auch die Brottüte einfach wieder einpacken.
Sie haben das vorhin schon erwähnt, Stefan Jagenteufel. 600.000 bis 700.000 Besucher kommen jedes Jahr. Das ist ja eine ganze Menge. Sie beglücken dann Schulklassen und viele andere Gruppen mit ihrem Wissen über den Park. Sie sind ja auch Lehrer in dem Sinne, weil sie etwas vermitteln über die Welt dieses Fürstenlagers. Hat der Deutsche eigentlich eine besondere Beziehung zum Baum?
Ja, ich glaube schon. Also es gibt sehr viele Menschen, die so ein bisschen in der Dämmerung an den Mammutbaum gehen und da einfach ihre Hände anlegen zum Beispiel. Das kann man ganz gut beobachten. Und wir haben ja nun auch sehr schöne, große, alte Bäume im Fürstenlager. Also wenn Sie eine Buche von 250 Jahren sehen, die dann einfach mal was enormes Solitäres darstellt, das ist schon begeisternd und faszinierend. Also da kommen die Menschen schon. Ich merke auch, ich habe das Führungsangebot etwas verändert in den letzten Jahren. Also wir bieten verschiedene Wege an. Es gibt viele Auerbacher, die noch niemals den südlich exponierten Nordhang sich angeschaut haben. Und jetzt erst kommen, Mensch, das gehört ja auch zum Fürstenlager. Und ja, es wird immer beliebter auf jeden Fall. Also wir haben so, denke ich, so um die 15 bis 20% mehr Besucher jedes Jahr.
Ist es auch Ihr Ziel, möglichst viele Besucher in Ihren Park zu bekommen?
Genau, das ist also absolut erklärtes Ziel, weil je mehr Besucher kommen, umso bekannter wird die Anlage, umso renommierter und umso einfacher ist es auch wieder an Geldmittel zu kommen, weil so viele Menschen diesen Park sehen möchten.
Sie sind auch verantwortlich für den Prinz-Georgs-Garten in Darmstadt, eine völlig andere Art des Parks. Darüber haben wir schon geredet, müssen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber reden, weil der wirklich nun völlig anders ist. Darüber sprechen wir gleich nach einer musikalischen Pause, denn Sie haben sich einen zweiten Titel gewünscht. Twist in My Sobriety von Tanita Tikaram. Was gefällt Ihnen daran?
Ach, ich finde ihn einfach sehr melodisch. Klingt gut, er entspannt mich. Mein Sohn würde sagen, der chillt mich für ein paar Minuten aus.
Gut, dann chillen wir mal ein bisschen. Den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Stefan Jagenteufel, dem obersten Verwalter des Fürstenlagers in Bensheim-Auerbach und des Prinz-Georg-Gartens in Darmstadt. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Der barocke Lustgarten mitten in Darmstadt umfasst noch nicht einmal 2 Hektar, ist eine völlig andere Anlage als das Fürstenlager. Erzählen Sie uns doch mal von der Geschichte dieses Parks, der umgeben ist von Schloss bzw. Herrengarten.
Also der Prinz-Georg-Garten, eine kleine Oase mitten in der Stadt von 1,6, 1,8 Hektar, da streitet man sich immer noch.
Aber wenn wir sagen knapp 2.
Ist passt schon ganz gut, ja genau. Das ist eine Anlage, die sehr schwierig war am Anfang. Also ich habe die 91 übernommen, das war eine nach damaligen Vorstellungen barocke Gartenanlage. Also in der barocken Gartenanlage, nach allgemeinem Wissensstand damals, mussten überall Buchsbaumkügelchen sein und geschnittene Taxuspyramiden, also Eibenpyramiden und ganz viel Buchsbaum halt als Hecke. Und Tatsache ist aber, dass dieser Prinz-Georg-Garten schon 1780 bis 1820 diesen Zustand von heute widerspiegelt. Das heißt, es war damals schon einzigartig, auch in der Geschichte, dass eine barocke Gartenanlage gleichzeitig Zier- und Nutzgarten war. Und das hat mich an dieser Anlage auch besonders gereizt, sie wieder umzugestalten. Was natürlich dem normalen Bürger schwer zu vermitteln ist erstmal.
Das heißt, es ist auch schwer zu verstehen. Ein Barockgarten ist ein Zier- und Nutzgarten.
dieser Barockgarten. Es gibt ja nun verschiedene Barockgärten.
War also immer auch Nutzgarten.
Genau, und das sieht man nämlich auf diesen Zeichnungen von Ernst August Schnitzspahn sehr, sehr deutlich. Auf alten Plänen sieht man es sehr deutlich. Im Prinz-Georg-Garten sind die geometrischen Strukturen noch erhalten, wie sie 1780 aussahen. Also wir haben zwei Sonnenuhren an den historischen Standorten, das Brettlacksche Haus, also ein Remedeller Vossbau mit der Freitreppe davor und auch noch zwei Schwellen vor dem Porzellanschlösschen, sodass wir sehr gut durchnavigieren konnten und das mit den alten Plänen abgleichen und eben diesen Zustand wiederherstellen konnten. Wobei es für die Bürger schwer war, am Anfang zu vermitteln, warum reißen wir Rosenbeete heraus und machen dann irgendwie Blumenrabatten mit ein bisschen Gemüse. Und das muss man halt so sukzessive den Leuten vermitteln.
Wie machen Sie das, Herr Jagenteufel?
Also erstmal muss man sehr kommunikativ sein. Also man muss ein Konzept haben, man sollte sich vorher überlegen, was man macht. Das ist schon mal ganz wichtig, mit vielen Dingen ja so. Und dann habe ich immer ein Musterbeet gehabt. Das ist das erste Beet vor dem Brettlackschen Haus. Also sind aufgeteilt, nummeriert. Und das ist das Musterbeet. So präsentiere ich den Leuten, wie es aussehen könnte. Und wir haben dann oft auch nachts gearbeitet, weil es gibt nichts Schlimmeres als eine offene Baustelle. Also man muss, oder aus meiner Sicht, versucht man in kleinen Stücken dem Bürger gleich zu erklären, was mache ich hier, wie sieht es danach aus? Und dann kann ich auch das vertreten. Also ich kann sowieso immer alles vertreten, was ich mache. Und man kann es aber besser vermitteln. Man kann also sagen, guck mal, so sieht es vorher aus. So war es aber nie, sondern das war der alte Zustand. Und wir wollen diesen wiederherstellen. Und das haben wir gebraucht, ich meine, bis 97, also 7, 8 Jahre. Und 97 erschien das Parkpflegewerk, genau. Und da war es eigentlich auch schon umgesetzt. Und heutzutage ist der Park so anders gar nicht mehr vorstellbar.
Und bekommen Sie dafür auch Zustimmung dann? Oder gibt es Kritiker, die sagen, Mensch, die schönen Rosen, die haben ganz anders geduftet und jetzt kommt er hier da mit den eulen Kräutern an?
Das war nur im ersten zwei Jahren so. Also zwischen 95 und 97, wo es so ein paar Leute gab, ach, ich kenne das noch von früher, meine Rosenbeete, da habe ich als Kind gespielt. Sag ich, ja, wunderbar, es war aber nicht so. Und so wie es heute ist, ist es einfach historisch. Und ich möchte, dass Sie mit Ihren Kindern und Enkelkindern hier durchgehen können und gehen durch eine Parkanlage, die einfach mal 200, 250 Jahre alt ist und können ihren Kindern sagen, so sah das damals aus, so haben die gegärtnert. Aus diesem Gemüse wurde die Schlossküche versorgt, die Rabatten waren zum Ergötzen an der Natur, an der Saatblütenpracht und es ist letztendlich ein begehbares Gemälde, wie das Fürstenlager auch, wie alle unsere historischen Parkanlagen.
Ich habe gelesen, dass es sich bei dem Prinz-Georg-Garten um einen geometrisch-symmetrischen Lust- und Nutzgarten handelt. Was bitte ist das?
Also, der Prinz-Georg-Garten ist eine streng formelle Anlage. Das heißt, alle Beete sind gespiegelt. Gespiegelt heißt, ich laufe auf einer Hauptachse und links und rechts sind die Beete völlig gleich. Es ist im gleichen Pflanzmuster gesetzt. Also wir reden hier von gut 32.000, 34.000 Pflanzen, die da drauf kommen, an Zierpflanzen. Und das ist streng. Also wir können überall eine Wasserwaage anlegen. Die Wege sind überall gleich breit. Das muss so sein. Auch die Buchsbaumhecke wird 20 mal 20 Zentimeter geschnitten. Also sehr, sehr strukturiert. Das war damals absoluter Trend, bevor es dann überging in den englischen Landschaftsgarten, der Staatspark Fürstenlager als Gegenbeispiel.
Und der Lustgarten?
Na, der Lustgarten, wie soll man das ausdrücken? Man speist im Brettlackschen Gartenhaus, also in der Belle Etage, wo heute die Lesestube drin ist. Dort speiste man, von unten wurde angedient mit den Kammerdienern. Und dann ging man diese Freitreppe hinunter und bewegte sich, lustwandelte, eben durch diesen Garten, der duftete von den Blüten, die Obstbäume versteckten die Gesellschaft und man konnte sich ganz seiner Muße hingeben. Also auch die Landgrafen selbst haben ja dort musiziert und Theater gespielt. Da haben wir auch ein Heckentheater gebaut nach einem Plan von 1779 und habe das dann auch eingemessen in die Parkanlage nach den alten Plänen von Jakob Hill und es passt proportional perfekt da hinein. Mittlerweile sind die Hainbuchenhecken zugewachsen. Das ist so eine Art Gassenwände bilden die. Und ich spiele seit 5, 6 Jahren dort Theater mit verschiedenen Theatergruppen, viel Kindertheater. Und das ist ein wunderschöner Fleck.
Machen Sie das, weil das früher auch dazu gehörte, Sie sich also sozusagen Ihrer historischen Bedeutung bewusst sind? Oder machen Sie das, weil Sie einfach Spaß haben am Theaterspielen? Oder beides?
Grundsätzlich ist es so, dass diese Anlagen ja auch kulturell genutzt wurden. Also mit Kunst und Kultur. Damals lud man sich Steinmetze ein, Bildhauer, Künstler, Poeten. ich erinnere jetzt mal an die Vasen, die auf den Sandsteinsäulen stehen im Prinz-Georg-Garten. Oder die Sonnenuhren selbst. Das Pendant ist im Fürstenlager die Eremitage, ein Rückzugsort eben für Poeten. Also man gab sich immer der Muße hin. Und im Prinz-Georg-Garten selbst wurde von den Landgrafen musiziert. Das war bei Hof undenkbar. Das war ein sehr intimer Bereich dort. Und ich finde, das gehört absolut zu der Gestaltung auch dazu. Wird auch im Fürstenlager, haben wir dieses Jahr die ersten Theatertage, also das sind 18 Veranstaltungen. Das wird im nächsten Jahr noch mindestens doppelt so viel werden. Das wird sehr viel werden, ja.
Woran misst sich der Erfolg Ihrer Arbeit, Stefan Jagenteufel? Das ist jetzt eine bisschen komplizierte Frage. Misst er sich an den Besucherzahlen, an Zeitungsartikeln oder Radiosendungen oder an Veröffentlichungen, die Sie herausgeben?
Ich glaube, das kann man so detailliert gar nicht sagen. Also eine Anlage wird entweder vom Bürger angenommen oder nicht. Das ist eine ganz klare Sache. Und unsere Anlagen werden sehr gut angenommen. Das heißt jetzt nicht nur bei mir Darmstadt und Fürstenlager, sondern auch Sedingstadt, ganz bekanntes Klostergelände. Alle unsere Anlagen werden angenommen, weil wir eben auch versuchen, die Historie herauszustellen. Dieses althergebrachte Erbe, das wir in Hessen haben und das wir noch nicht verkauft haben, sondern wirklich doch bewahren wollen und präsentieren wollen. Und der Erfolg einer Anlage, ja gut, klar, wenn je mehr Artikel erscheinen, also ich habe so im Jahr zwischen 15 und 20 Artikel oder kleine Sendungen, erhöht den Bekanntheitsgrad auch im Ministerium und auch in dem Oberfinanzministerium. Da sind wir wieder beim Geldbesorgen.
Ja gut, das ist ja
ist
ja
ganz wichtig.
Nicht unwichtig.
Ja. Genau, ich mache zweimal im Jahr so Präsentationstage für die Öffentlichkeit und informiere die Bürger über meine Vorhaben. Das ist mache ich seit ein paar Jahren jetzt, das ist sehr wichtig. Und weil es auch Projekte sind, die großen Einfluss auf die Gestaltung nehmen oder auf das Aussehen, das momentane. Und da muss man auch schon mal die Bürger darauf vorbereiten, dass wir jetzt eine Allee pflanzen von 260 Bäumen. Und ja, es wird gemacht sein.
Worüber freuen Sie sich denn am meisten? Wenn Besucher keinen Müll auf den Boden werfen, wenn Kinder kluge Fragen stellen, wenn Hessen von fürchterlichen Stürmen verschont bleibt oder wenn Sie viele Festmeter Holz verkaufen?
Also eigentlich, wenn ich bei mir im Haus sitze oder sitze ja oft bei mir im Garten, im Fürstenlager und dann man hört alle Leute vorbeilaufen. Man hört auch die Nordic Walking Stöcke morgens um 5, ja, sehr gerne. Aber man hört eben auch die Leute sprechen oder viele Leute sprechen mich auch an. Das spricht sich rum, dass ich jetzt dort der Verwalter bin. Und allein nur, wenn Kinder da durchtoben, das ist was ganz Tolles. Und das Fürstenlager ist eine ländliche Idylle, das kann man wirklich so nennen. Der Prinz-Georg-Garten, dort werden die Kinderwegen geschoben, dort sind die ersten, wie nennt sich das, Drehradversuche da, ne? Das sind so aus der Nachbarschaft, das ist ganz toll. Und das Fürstenlager ist dann schon so jugendliches Alter. Also mein Sohn hat dort seinen 16. Geburtstag bei mir gefeiert und ich habe mit meinem 16-jährigen Sohn, der nun wirklich Städter ist, eine Schnitzeljagd gemacht mit seinen Freunden durchs Fürstenlager. Das, wo mir jeder sagte, das kannst du vergessen, der ist 16, ne? Die waren begeistert, das war eine tolle Sache und auf einmal ist die Natur doch gar nicht so öde, sondern auch sehr interessant. Ja.
Das heißt, Sie freuen sich am meisten, wenn Menschen kommen.
Genau. Wenn Menschen kommen und sich dort einfach wohlfühlen. Das ist für mich das Allerwichtigste.
Die müssen keine Fragen stellen.
Ach, manchmal reicht es auch ohne Fragen, ja.
Aber bei der Schnitzeljagd, da ist es ja so, da wird ja auch ein bisschen Dreck gemacht.
Nee. Also ich habe da 30 Stationen aufgebaut. Mhm. Ja, dort waren verschiedene Fragen. An wie viele Pappelbäume bist du gerade vorbeigelaufen oder so etwas? Und dadurch, die Kinder kennen mich auch schon so ein bisschen und sie wissen, dass da immer sowas kommt. Also entweder muss irgendein Baum erkannt werden oder es muss gedeutet werden, wie viele Meter sind gelaufen. Also so ein bisschen denken und mitmachen ist da schon gefordert.
So etwas, Herr Jagenteufel, können aber auch andere machen. Ja? Also wenn jetzt jemand zu Ihnen käme und sagt, mein Kind hat Geburtstag, ich möchte gerne eine Schnitzeljagd hier machen, dann würden Sie das schon erlauben?
Ja, wir haben ja immer verschiedene Anfragen. Also sei es Schnitzeljagd, sei es Picknick, Kindergeburtstag. Wir haben jetzt gutes Beispiel dieses Jahr. Wir spielen Urmel aus dem Eis. Ich denke, das kennt jeder, Augsburger Puppenkiste. Das haben wir schon 2 Jahre jetzt in Darmstadt gespielt, am Heckentheater. Und jetzt haben wir gesagt, Mensch, die Kulisse, der Schwanenteich im Fürstenlager, dort müssen wir das einfach nochmal spielen. Und habe mit den Jugendlichen gesprochen, die kenne ich ja nun auch schon 5, 6 Jahre aus dieser Theatergruppe und die waren sofort begeistert. Die machen jedes Jahr eine Woche Urlaub bei mir. Das heißt, sie schlafen im Glashaus und ich bekoche die. Das sind 15, 20 Kinder. Und da habe ich gesagt, Mensch, spiel doch mal Urmel auf dem Teich. Und das kam so gut an, haben wir 60 Strohballen ausgelegt, ein Boot habe ich, mein altes Lehrlingsboot aus Bad Homburg von der Insel habe ich besorgt und haben ein paar Hütten gebaut und ein großes Ei, wo das Urmel drin ist. Und alles schwimmt über diesen Teich und die Kinder stehen mit großen Augen mitten in den Schauspielern.
Und was sind das für Jugendliche, die Theater spielen?
Das ist die Theatergruppe Hoffart aus Darmstadt, also vom Hoffart Theater, die Hoppius-Gruppe. Das sind Kinder, die sind jetzt Kinder, ja gut, also es waren mal Kinder, mit denen habe ich das erste Stück in Darmstadt gemacht, das war Krabat, da waren die noch so 8 bis 12. Ja, jetzt gehen sie so auf die 20 zu, teilweise studieren sie schon und haben ihr Abi fertig. Und die spielen auch den Ball. Den Ball, das ist also ein hartes Stück, das sehr schwer zu spielen ist. Haben das mit sehr vielen Videos auch gedreht und diesen Ball haben die davor gespielt. Und dann die gleiche Gruppe spielt Urmel. Und da sieht man mal, was für ein Schauspieler, wie vielseitig die eigentlich sein können. Und ich finde es von der Gestaltung her für die Parkanlage, dieses Draußenspielen an verschiedenen Stationen auch, das wird immer intensiver werden.
Stefan Jagenteufel, danke für diese wirklich tiefen Einblicke. Ich hätte nie gedacht, dass man von einem Park und der historischen Wiedererrichtung zur wirklich absoluten Kulturarbeit kommt, nämlich mit Jugendlichen Theater zu spielen. Das ist sehr schön. Ich finde das sehr lohnenswert.
Ach, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Die Kinder kommen auch so, die Eltern kommen mit. Der Park wird noch mehr angeschaut. Ich backe für die immer Brot. Wir haben dort einen alten Brotbackofen. Und dann ist die erste Frage, ist, wo ist das Brot? Ne? Oder den Kuchen danach, den Blechkuchen aus dem Ofen von 1783. Das ist Kult, das ist wichtig. Ja.
Also wir wünschen Ihnen ganz, ganz viele Besucher, Hunderttausende, die noch zusätzlich kommen, damit Ihre Parks und Gärten bekannt werden und genutzt werden vor allen Dingen. Danke für das Gespräch. Sie haben sich aber noch eine dritte Musik gewünscht, und zwar von Maceo Parker, Basic Funk. Sind Sie Jazz-Fan?
Ja, kann man schon sagen. Also diese Maceo Parker ist ja nun, ich denke, ziemlich bekannt. Seine Musik, sein Jazz, ich liebe Jazz, ich liebe Tango. Dieses Stück ist so eine Sache, die in mir sagt, komm, da kannst du noch was tun. Da kann man noch mal ein bisschen rausgehen und noch ein bisschen wühlen und noch mal irgendwas anderes Neues anfangen.
Dann hören wir jetzt zum Schluss der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute am Tisch mit Stefan Jagenteufel, dem obersten Parkwächter, und Andrea Seeger als Gastgeberin, den Jazz-Titel Basic Funk. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Rausgehen danach.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.